Dieser Psalm macht deutlich, dass wir Gläubigen wandern, dass wir den Hirten hinterherlaufen. Wie können wir diese beiden Situationen im Einklang bringen? Güte und Gnade alle Tage und trotzdem Momente der Angst, der Unsicherheit, der Dunkelheit.
Das ist der Predigt-Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Lachen-Speyerdorf. Toll, dass du hineinhörst. Ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, inspirierende Gedanken und Einsichten und dass Gott dein Herz berührt.
Schön, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke für die gute Einleitung. Ich glaube, schaffen Sie nicht dumm, aber Sie sind wirklich abhängig von Menschen, von Hirten. Und so sehen wir einen Hirt im Nahost mit seinen Schafen. Und darum geht es heute, dem Psalm 23. Ein Psalm, der mit Sicherheit jeder von euch, jeder von uns, irgendwann mal in unserem Leben uns begleitet hat. Der begleitet mich zurzeit sehr schön. Und ich lese den Psalm einfach vor, okay? Am Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. In diesem Psalm werden zwei wunderbare Bilder gezeigt. Das Bild eines treuen Hirten und das Bild eines guten Freundes am Ende. Eines großzügigen Gastgebers, vielleicht das Haus des Vaters, wo wir immer wieder gerne zurückkehren und uns wunderbar angenommen fühlen. Und heute werde ich mich nur auf das erste Bild konzentrieren. Der Hirt. David, der das geschrieben hat, der war selbst 17, 19 Jahre vielleicht Hirte gewesen. Dann war er 13 Jahre unterwegs in verschiedenen Stationen, mal im Königshof bei Saul, mal auf der Flucht in der Wüste. Und da verbrachte er richtig viel Zeit unterwegs in der Wüste mit seiner Familie, mit seinen Kameraden. Ich hingegen kenne keinen Hirten. Deshalb könnte ich mit diesem Bild, das Gott beschreiben soll, weniger anfangen, als wenn in der Bibel zum Beispiel stehen würde, der Herr ist mein Notarzt. Das spricht mich an. Wenn es mir schlecht geht, er ist sofort da. Oder der Herr ist mein Rettungsschwimmer. Wenn ich untergehe, rettet er mich. Damit könnten wir ein bisschen anfangen. Aber das steht aber nicht da in diesem Text, sondern der gute Hirt. Wir wissen nicht, unter welchen Umständen David war. Aber vielleicht können wir es so ein bisschen mal schätzen. Als er diesen Psalm schrieb, wahrscheinlich war er in der Wüste. Und als er vom König David, von König Saul verfolgt wurde. Ich kann spüren in diesem Psalm, dass David Angst hat, dass er sich um die Zukunft Sorgen macht, so wie viele von uns heutzutage. Angst ist irgendwie präsent, Gedanken über die Zukunft sind auch sehr präsent, wir machen uns Sorgen. Und ich habe den Eindruck, dass David auch in gewisser Weise sein Leben und seine Wanderung hier auf der Erde durch diesen Psalm beschreiben möchte. Ein verletzliches Schaf, das auf seinem Hirten angewiesen ist. Und das sind wir auch, Nachfolger des guten Hirten, Herr Jesus. Und mir geht es auch genauso. Ohne Jesus auf meiner Seite fühle ich mich echt verloren. David, der auch, wie gesagt, Hirt war, erinnerte sich daran, was ein Hirt für seine Herde bereit zu tun ist und zu riskieren ist. Der Hirte kennt jedes Schaf beim Namen. Das war im Nahen Ost sicher so. Heute noch Bauer kennen ihre Kühen beim Namen auch, ne? Victoria oder wie auch immer. Damals war es sehr üblich. Der Hirte kennt jedes Schaf beim Namen. Er sorgt für sie und beschützt sie. David stand mehr als einmal Wölfen und Bären gegenüber, um ein Schaf zu verteidigen. Und so glaubt er, in dieser Situation, mein guter Hirt wird mich von meinem Feind beschützen, bestimmt der Saul, der ihn verfolgt hat, und wird für mich und für meine Familie sorgen. Zu dieser Zeit war David schon verheiratet, er hatte Frau und Kinder. Dieser Psalm macht deutlich, dass wir Gläubigen wandern, dass wir den Hirten hinterherlaufen. Es ist hochinteressant, in diesem Psalm wird uns am Ende Güte und Gnade alle Tage unseres Lebens. Heftig, oder? Güte und Gnade alle Tage unseres Lebens. Versprochen. Und gleichzeitig sehen wir auch in diesem Psalm, dass der gute Hirt seiner Schafen durch Tal des Todesschattens führen wird, eventuell. Tal des Todesschattens wird uns er nicht sparen. Wie können wir diese beiden Situationen im Einklang bringen? Güte und Gnade alle Tage und trotzdem Momente der Angst, der Unsicherheit, der Dunkelheit. Gott wird uns nicht davon abhalten zu leiden. Das hat der Herr Jesus ganz klar gesagt in Johannes 16, als er diese Worte sagte: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Ich fasse es in andere Worte. Jesus sagt zu uns: Ihr werdet leiden, denn Leid ist Teil dieser gefallenen Welt. Aber mit mir auf eurer Seite werdet ihr Frieden haben. Und auch im Leid werde ich euch meine Güte und Gnade zeigen. Es gibt nichts in dieser Erde, die stärker als ich ist. Vertraue und folge mir nach, auch in der Bedrängnis. Es ist einfach, so einen Satz zu schreiben. Es ist viel schwieriger, daran zu glauben und in schwierige Situationen im Leben daran fest zu vertrauen. David wandelt gerade im Tal des Todesschattens. Da bin ich sicher. Er ist umgeben von Gefahren, er hat Angst vor Angriffen und vor dem Tod. Er macht sich über seine Frau und Kinder Gedanken. Trotz Angst, trotz Sorgen und Bedrängnis darf ein Nachfolger Jesus sein Leben und seine Zukunft mit Zuversicht sehen. Anhang dieser Psalm: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Absolute Worte, nichts mangeln. Das heißt, ich kann gewiss und absolut sicher sein, dass kein Mangel auftreten wird, unabhängig davon, wie die Umstände sich auch entwickeln könnten. Und wir wissen, wie die Welt sich entwickelt, die Gesellschaft sich entwickelt. Kriege, Probleme, Chaos, Unsicherheit. Ich habe es erlebt, als ich 22, 23 Jahre alt hatte Hunger. Ich gehe in die Küche, da ist meine Mama mit Tränen in den Augen. Kühlschrank leer, Geldbeutel leer. Papa war weg, hatte Alkoholprobleme, gab es nichts zu essen. Was haben wir gemacht? Das Einzige, was wir hatten, war beten. Wir haben gebetet und gebetet: Herr, du weißt, es gibt nichts. Gleich kommen die zwei kleineren Kinder und sie werden Hunger haben und es gibt nichts. Eine Stunde später kam mein Bruder aus der Gemeinde mit 7 Tüten voller Lebensmittel. Ich weiß nicht, wie er das wusste. Und das war Gnade und Güte in schwierigen Zeiten. Jesus verspricht uns hier nicht, dass wir immer in Überfluss leben werden, sondern auch im Tal des Todesschattens wird seine Güte und seine Gnade uns begleiten. Unser Hirt wird uns auf Wege führen manchmal, die nicht angenehm sein werden. Aber es ist im Tal des Todesschattens, gerade wo wir an unsere Grenzen stoßen, wo wir lernen, was es heißt, zu vertrauen. Dort wachsen wir in der Abhängigkeit von ihm. Wir lernen nicht auf unsere eigene Weisheit und unsere eigenen Ressourcen zu vertrauen, sondern allein auf ihn. Mir wird nichts mangeln. Was heißt das? Alle meine lebensentscheidenden Bedürfnisse werden abgedeckt. Das unterschreibt der Herr. Alle deine lebensentscheidenden Bedürfnisse werden abgedeckt. Nicht unbedingt alle unsere Wünsche und Träume, sondern was ich brauche, unnötig ist. Aber bitte, wir kennen unser Herr Jesus. Gott bringt oft unsere Wünsche zur Erfüllung, weil er großzügig ist. er ein guter Vater ist. Er freut sich, wenn wir uns freuen. Aber das hat er uns nicht versprochen. Welche Bilder kommen uns in den Sinn, wenn wir diese Psalm lesen? Mir wird nichts mangeln, grüne Auen, frische Wasser. Solche Bilder kommen uns in den Sinn, oder? Er weidet mich auf grüne Auen. Da ist der Hirt, fette Schaffen, der Hirt ist präsent, alles grün, alles schön. Das sind die Bilder, an denen wir denken, wenn wir diesen Text lesen, oder? Ja, frisches Wasser gehört auch dazu. Aber das ist alles falsch. Das ist nicht, was in diesem Text zu verstehen ist, wenn Gott uns solche grüne Auen versprochen. Und das sehen wir manchmal. Ja? Mäh, hier mangelt mir nichts, hier bleibe ich für immer. Das sind nicht die Bilder. Diese Bilder spiegeln nicht die Bedeutung dieses Textes wider. Das sind die Bilder, die zu diesem Psalm passen. Solche Bilder. So sehen Schafen in Israel. Wer war in Israel? Habt ihr Schafen in Israel gesehen? Ich war noch nie in Israel. Aber so leben Schafen in der Wüste. Und gleich schauen wir ins Video. Das ist die Gemeinde Jesu. Da. Das sind wir, Nachfolger Christus. Und da ist der Hirt vorne. Das ist eine Frauenhirt eigentlich. Seht ihr die grünen Auen? Das sind die grünen Auen dort. Dort, in der Wüste. Und wir lernen jetzt etwas über Gottes Versorgung anhand dieses Textes. Keine großen Flächen von grünen Auen werden hier gemeint. Wir müssen unsere westliche Brille jetzt eine kurze Zeit raus und uns in der Geschichte und in der Geografie und in der Situation der Menschen in Israel. Es geht um Herden, die meistens in der Wüste gefüttert werden. Vielleicht kennt ihr auch diese Stelle, als Mose in der Wüste war, die Schafe seines Schwiegervaters in die Wüste gebracht. Warum? Weil dort wachsen nur momentan solche grüne Auen. Sie bleiben nicht ewig da. Sie fressen quasi während sie laufen. Und dann laufen sie weiter dem Hirten hinterher. Und das ist ein Bild unserer Wanderung mit Jesus auf diese Erde. Gottes Versorgung, wie wir es heute gesehen haben, das ändert unsere Vorstellung von dem Psalm 23, wie Gott uns versorgen möchte eigentlich. Schafe leben in absoluter Abhängigkeit von ihrem Hirten. Und diese grünen Auen in der Wüste sind ein Bild von absoluter Zufriedenheit und Sättigung, aber nicht unbedingt von Überfluss und Reichtum. In diesem Psalm wird uns kein Rastplatz, kein Urlaubsparadies versprochen. Vielleicht warst du mal enttäuscht, als du diesen Text, diesen Psalm gelesen hast, weil du dir gesagt hast, ich fühle mich nicht so. Wo sind diese grünen Auen? Wo ich endlich rasten kann, mich entspannen kann. Wo sind diese frische Wasser, wo ich endlich meinen Durst sättigen kann und dann bleibe ich dort mit meinem Herr Jesus und wow, Himmel und Paradies. Nein, das ist leider nicht so gemeint. Der Himmel wird unser Rastplatz sein. Und der Himmel wird unser Paradies sein. Was ist eigentlich das Problem meistens? Wenn wir Menschen uns Sorgen machen, dann oft nicht, ihr Lieben, zumindest bei mir ist es so, oft nicht, weil wir Hunger oder Elend fürchten. Nein, normalerweise machen wir uns Sorgen, weil wir auf den Überfluss und den Komfort, den wir heute genießen, nicht verzichten wollen. Natürlich nicht immer. Natürlich gibt es Situationen echten Mangels, vielleicht auch hier unter uns, definitiv. Aber normalerweise, das ist das Problem. Wir wollen diesen Überfluss und Komfort behalten. Wir bekommen, was wir brauchen, in dem Moment, was wir es brauchen. Das ist die tägliche Versorgung Gottes. Und dafür beten wir Sonntag für Sonntag in dieser Gemeinde. Was sagen wir dem Herrn Sonntag für Sonntag hier? Unser tägliches Brot gibt uns heute, morgen und in den nächsten 10 Jahren. So beten wir? Nein. Unser tägliches Brot gibt uns heute und morgen wollen wir nochmal in Abhängigkeit von dir leben. Und morgen gibt uns wieder Herr unser Brot. Unser tägliches Brot gibt uns heute und morgen vertrauen wir dir wieder. Und Jesus sagte, seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie, seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und ein Wort hier ist wichtig, sammeln. Vögel sammeln nicht. Sie leben Tag für Tag von dem, was Gott sie sendet und schickt. Wir machen uns oft Sorgen, weil wir sammeln wollen, um uns sicher zu fühlen. Wir fühlen uns sicher, wenn unsere Scheunen voll sind, oder? Nicht in Jesus, der unsere Scheunen voll gemacht hat. Was würde dann passieren, wenn unsere Scheunen plötzlich nicht mehr voll sind? Würdest du Jesus allein vertrauen? Voll Vertrauen ihm weiter nachfolgen? Er führt mich zu stillen Wasser. Jetzt kommen wir zum Thema Wasser. Und wir wissen, dass Israel quasi über 90% Wüste ist. Da gibt es keine große Quellenwasser, da gibt es keine große Flüsse außerhalb der Jordan. Und damit meint höchstwahrscheinlich David einen Wasserbrunnen oder eine kleine Wasserquelle in der Wüste. Der Hirt gibt der Schafen Wasser aus dem Brunnen zu trinken, das Nötige, was sie brauchen, um weiter zu wandern. Diese Wasserbrunnen gehören alle Hirten eigentlich. Keine Oase oder See oder Fluss wird hier versprochen. Keinen Ort, wo wir dort gerne bleiben, eine Ewigkeit, dicker werden, uns total wohlfühlen und nicht mehr in der Abhängigkeit von Gott leben. Das ist das Bild hier nochmal. Dort sind sie und der Hirt nicht zu Hause, sondern immer wieder unterwegs. Genug. Genug, um gesättigt zu werden, aber nicht, um da gerne für immer zu bleiben. Diese Erde, so wie es heute ist, ist nicht unsere Heimat. Ich weiß, das sind harte Worte für einige von uns. Vielleicht hattest du vorher ein anderes Bild über deine Nachfolge Jesu. Aber das ist das Bild, das in diesem Psalm uns präsentiert wird. Was heißt das Nötige? Was heißt genug? Und jetzt die Frage, die du dich bestimmt jetzt in diesem Moment stellst. Wann ist genug? Wann ist genug? Genug, um nicht zu verhungern? Genug, um nicht zu sterben? Ist das der Gott, an den wir glauben? Ich glaube nicht. Gott ist großzügig. Der Herr ist gut. Und er freut sich, wenn wir uns freuen. So genauso wie wir Eltern uns freuen, wenn unsere Kinder ein Geschenk bekommen und mehr bekommen, als sie brauchen. Wir freuen uns auch sehr und das ist unser Gott auch. Er versorgt uns oft mit mehr, als wir brauchen. Aber er schickt uns auch Prüfungen, damit wir nie aufhören, von ihnen abhängig zu sein. Und das ist deutlich auch in diesem Psalm. Gott versorgt, Gott gibt mehr, als wir benötigen, aber er schickt uns auch Prüfungen. Tal des Todesschattens, damit wir nicht an einem Ort verankert und lau bleiben, sondern ihm immer nachlaufen wollen. Er möchte, dass wir mit ihm immer in Bewegung sind. Sprüche 30, Vers 8 und 9. Und das sind die Worte eines weisen Mannes damals in der Antike. Und er sagt zu Gott, Armut und Reichtum gibt mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, ja, wer ist der Herr? Ihn brauche ich nicht. Dass ich aber auch auf der anderen Seite nicht aus lauter Atmut stehle und mich am Namen meines Gottes vergreife. Und das sollte vielleicht auch unsere Einstellung sein. Er möchte nur genug haben, dieser Mann, er möchte nur genug haben, um den Hirten nicht zu vergessen, oder verleugnen, um ihm weiter folgen zu müssen. Genug, um von ihm weiter abhängig zu sein. Paulus sagt das auch was Ähnliches im 1. Timotheus. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Und dann sagt er, Geldgier ist die Wurzel alles Bösen. Gottes tägliche Versorgung ist garantiert für seine Kinder, für uns alle. Und wenn Gott mehr schenkt, und ich wünsche mir, dass Gott dir mehr schenkt, viel mehr schenkt, als du brauchst und ich auch, lass uns guter und großzügiger Verwalter davon sein. Und jetzt ändert sich eigentlich das Bild. David redet nicht mehr über Gottes Versorgung, sondern er redet jetzt über Gottes Leitung, Gottes Begleitung, Gottes Führung. Und er sagt, er erquickt meine Seele, er leitet mich im Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Gott sorgt nicht nur für unsere Körper, das ist schon klar in den ersten Versen. Er kümmert sich um unsere materiellen Bedürfnisse, aber auch für unsere Seele. Ihm sind auch unsere Emotionen, Gedanken, Gefühle wichtig. Wie erquickt Gott unsere Seele? Wie wunderbar ist es zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Allein diese Wahrheit, dass wir nicht alleine sind. Dass wenn wir in diesem Kanal stecken geblieben sind wie diese Schaf, da kommt der Herd und nimmt uns raus. Dass wir nicht alleine sind, dass jemand uns liebt. Dass jemand uns beschützt, für uns sorgt, uns empfängt, so wie wir sind. Das ist der gute Herr. Er erquickt meine Seele, indem wir wissen dürfen, dass wir ihm gehören. Dass wir ihm wichtig sind. Dass er Mitgefühl hat und nicht in eine andere Richtung schaut, wenn wir leiden. Wir sind Kinder des Vaters. Und das Werkzeug, das Gott uns gegeben hat, um uns zu erquicken, ist sein Wort. Die Bibel. In der Bibel erkennen wir die Verheißungen, die er uns gegeben hat, für jede Situation unseres Lebens. Dort lernen wir, wie er andere Menschen, andere Gläubigen in der Vergangenheit, im Alten Testament, im Neuen Testament beigestanden ist und ihnen geholfen ist. Und aus diesen Geschichten, zum Beispiel Josef in Ägypten, alles, was er gelitten hat, da kriegen wir, da schöpfen wir Hoffnung für unser Leben. Gott ist treu und er hat einen Plan, auch wenn wir leiden müssen. Und wir wissen, wie viel Josef leiden musste, bevor er zum Königshof gekommen ist. Solche Geschichten ermutigen uns, erquicken unsere Seele. Auch in der Bibel lesen wir, dass unser Hirt bereit ist, die 99 Schafe zu verlassen, um uns zu suchen. In der Antike waren Hirten bereit, alles zu riskieren für diese Tiere und das Leben ein einzelnes Schafs zu schützen. Sie waren bereit, sich Wölfe und Bären entgegenzutreten. Wenn Schafe verloren gegangen waren, ließen sie ihre Herde in der Aufsicht eines anderen Hirten zurück, um nach ihren verlorenen Schafen zu suchen. Oft fanden sie verwundet, hungrig und erschöpft. Der Hirte heilte sie, fütterte sie und trug sie auf seinen Schultern zurück zur Herde. Und das ist, was Jesus bereit ist zu machen für dich und für mich. Wenn wir manchmal orientierungslos sind, verzweifelt sind, Angst haben, voller Fragen sind und weniger Antworten bekommen. Der ist bereit, uns zu suchen, zu heilen, zu befreien, sogar zu tragen. Er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Hey, gerade erlebte der David eine absolute Ungerechtigkeit. Er wurde total ungerecht behandelt. Der Prophet Samuel hat ihn gesalbt. Er sollte eigentlich der König Israel sein, aber Saul wollte das nicht und wollte ihn töten. Was für eine Ungerechtigkeit erlebte er gerade. Warum sagt das denn, du leitest mich durch gerechte Wege, im Faden der Gerechtigkeit? Was meint David damit? Hier möchte ich drei Sätze dazu sagen. Drei Sätze. Gottes Wege sind nicht immer gerade. Gottes Wege haben immer oder fast immer oder oft scharfe Kurven. Gottes Wege sind nicht immer gerade, aber sie sind immer gerecht. Nicht immer gerade, aber immer gerecht. Er weiß, was es besser für uns ist und was wir lernen müssen. Zweiter Gedanke, Gottes Wege sind nicht immer leicht. Aber sie werden uns nicht erschöpfen. Gottes Wege sind nicht immer leicht, aber sie werden uns nicht erschöpfen. Er trägt uns auf seinen Schultern. Er schenkt uns immer wieder neue Kraft, auch im Leid. Und der dritte Gedanke, Gottes Wege sind nicht immer einfach, aber sie bringen uns zum Segensort. Nicht immer einfach, aber sie bringen uns zum Segensort. Und das heißt, näher zu ihm. Der Segensort ist in der Nähe Jesus Christus. Und deswegen sagt David, dass Gottes Wege Pfaden der Gerechtigkeit sind, obwohl er gerade Ungerechtigkeit erlebt. Ich lese einen Kommentar vor, was ich toll gefunden habe. Der Pfad Gottes, der gerechte Weg, führt immer zu einem von Gott beabsichtigten Ziel. Der Pfad der Gerechtigkeit gewährt eine von Gott garantierte Sicherheit und für die Seele Trost und Frieden. Auch dann, wenn wir unsere Lage für hoffnungslos halten, hat er einen gangbaren Weg für uns, dass der Gerechte vorbereitet, der uns alle zukommen lässt, was uns von Nutzen ist. Er lässt nicht zu, dass der Gerechte wankt. Vielmehr wird er sich zu dem Gottesfürchtigen bekennen, denn der Herr ist gerecht in alle seine Wegen und gütig in allen seinen Taten. Denn Gott ist nicht ungerecht. An diesem Hirten dürfen wir uns zuversichtlich verlassen. Er wird uns nie enttäuschen. Wenn du in der Vergangenheit schaust, kannst du einmal sagen, dass Gott dich enttäuscht hat. Wo du sagst, doch hat er mich enttäuscht. Ich persönlich, obwohl wir viel gelitten haben in der Vergangenheit, als Familie, auch in Peru, kann ich immer nur sagen, er war treu. Er ist immer treu gewesen. Seine Wege sind die besten Wege für uns, auch wenn wir durch Tal des Todesschattens gehen. Und der dritte und letzte Punkt, Gottes Schutz. Gott verspricht uns durch diesen Text, dass er uns schützen möchte. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Sehr oft fühlen wir uns von Gott allein gelassen, oder? Komm, lass uns mal ehrlich sein. Oft habe ich mich gefragt, Herr, weißt du, wie es mir gerade geht? Bist du tatsächlich da? Verstehst du, was hier drin gerade passiert? Kennst du wirklich meine Gedanken oder bist du irgendwo anders beschäftigt? Also so einen Satz habe ich nie gesagt, aber ich habe wirklich mich oft alleine gefühlt. Ich glaube, David fühlte sich auch zumindest vom Gefühl her von Gott alleine gelassen. Aber er erinnert sich daran, weil er selbst Hirt war, dass ein Hirt nie ein Schaf im Stich lässt, weil sie so kostbar sind. Sie sind so kostbar. Und deswegen fürchtet er kein Unheil, weil er weiß, früher oder später rettet er mich. Ihr Lieben, Gott der Vater hat so viel in diesem Unternehmen investiert. Und dieses Unternehmen heißt die Rettung deiner Seele. Hat so viel investiert, dass er sogar seinen eingeborenen Sohn für dich gab. Das ist die größte Investition, dass Gott in einem Geschäft, sage ich mal, gemacht hat. Er wird diese Investition. Er wird uns nicht, nie im Stich lassen. Weil er hat alles dafür gegeben, um uns am Ende im Stich zu lassen. Er liebt uns. Schafe sind überhaupt keine mutigen Tiere. Sie verteidigen sich nicht gegen Wölfe. Aber sie wissen, dass wenn sie blöken, das war eine komische Schaf, wenn sie ihr Hirt rufen, er wird eingreifen und sie werden gerettet. Sie haben keinen Zweifel dran. Christen blöken auch, wenn sie beten und ihren Hirten rufen. Gebet ist das Blöken eines Christens. Gebet ist das Blöken eines Christens. Und jetzt sagt David, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Hirten hatten nicht mehr als ein paar hunderte Schafe. Reiche Besitzer wie Abraham zum Beispiel hatten mehrere Hirten angestellt. Ein Hirt hat sich ungefähr um 100 Schafe gekümmert. Die Hirtenmänner und auch Hirtenfrauen lebten ziemlich abgeschottet. Sie verbrachten echt viel Zeit allein mit ihren Schafen und waren ständig unterwegs, auf der Suche nach Gras und Wasser. Auch in gefährlichen Orten. Sie kannten ihre Schafe bei Namen. Margarita, Paula, Eberhard, Rudi und so weiter und so fort. Der Stecken war ein langer, langer Stock bis zum 18 reichenden Wanderstock. Zudem konnte man mit seinem U-förmigen Ende Schafe an den Hinterbeinen anfangen, um sie auf dem richtigen Weg umzuleiten. Der Hirte konnte ihm auch auf Pfosten legen und damit einen Durchgang bilden, um jeden Abend seine Schafe mit seinem Stab, das ist der andere kleinere, hindurchziehen zu lassen und dabei zu zählen. Jeden Abend mussten Hirten ihre Schafe zählen. Eine fällt, Probleme, wir suchen sie. Eine fällt, Alarm. Jeden Abend haben sie gezählt. Und dann hatten sie auch einen Stab. Und das war ein kurzer Schlagstock, 75 cm ungefähr, der am Gürtel befestigt werden konnte, diente dagegen von Abwehr von Dieben und Wildtieren, aber auch zur Zählung der Herde. Also ein Stecken, dann kommen Schaf für Schaf, Margarita, Carlos, Heinz und so weiter, 3, 25, 26 und so weiter und so fort. Und da ist das Wichtige, warum sagt David, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Was ist die Verbindung hier? Wenn ein Schaf Angst hat, verloren ist oder sich desorientiert oder bedroht fühlt, wie David damals, erinnert er sich instinktiv daran, das Schaf erinnert sich instinktiv, dass ihr Hirt früher oder später merken wird, dass sie fehlt, dass sie eventuell in Gefahr ist oder verloren ist. Tiere haben Gedächtnis. Menschen manchmal auch. Schafe wissen, dass der Hirt sie täglich zählt und identifiziert und bereit ist, sie zu suchen. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wenn das Leben schwierig und schmerzhaft wird, ihr Lieben, können wir uns daran erinnern, dass Gott uns kennt. Und das ist die Idee hier. Er kennt uns. Er sieht uns jeden Tag. Er zählt uns jeden Tag. Er zählt uns jeden Tag. Er ist der Gott, der uns sieht. Er ist der Gott, der uns zählt. Er ist der Gott, der uns merkt. Er ist der Gott, der uns erkennt. Er ist der Gott, der uns unendlich liebt. Und erinnere dich daran, wenn du im Tal des Todesschattens bist, erinnere dich daran an deine Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Und er wird es merken, wie es mir geht. Dein Stecken der Wegweisung und Führung trösten mich. Dein Stab der Verteidigung und der Erkennung trösten mich. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Aber Jesus weiß, wie es dir geht. Ich lese einen Text aus Markus 6, 34. Jesus sagte, und als Jesus ausstieg aus dem Boot, sah er eine große Volksmenge. Und er hatte Erbarmen mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Und er hat eine Einladung für alle verlorenen Schafe in diese Welt. Und vielleicht denkst du, vielleicht bin ich doch eine. Was ist diese Einladung? Diese Einladung ist folgendes. Jesus sagt, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen, um zu schlachten und Verderben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin der gute Hirt. Ein guter Hirt setzt sein Leben für seine Schafe ein. Jesus ist für uns gestorben. Der Weg zum Himmel ist frei und umsonst, weil er dafür bezahlt hat. Gib dir Jesus hin. Bekenne deine Sünde, die dich von ihm trennen. Nimm seine Vergebung an und folge ihm nach jeden Tag deines Lebens. Und wenn du gläubig bist, ich habe auch ein Wort für dich. Schwester, Bruder, meine Einladung ist, blöcke. Wenn es dir gerade nicht gut geht, blöcke. Rufe den Namen deines guten Herrn. Er möchte dir helfen, dich heilen und dich tragen. Lass dich von ihm leiten. Erkenne neu, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Amen.